Heute Abend wird die Leipziger Buchmesse eröffnet, feierlich. Und dann ab morgen gibt es Lesungen, Autogrammstunden, Diskussionen und abendliches Sekttrinken am Stand in Leipzig. Bis Sonntagmittag, wenn die ersten Verlage ihre Stände dann auch schon wieder zusammenpacken. Wir haben uns hier in der Redaktion gefragt, wozu Buchmessen im Zeitalter der Digitalisierung überhaupt noch da sind. Und im nächsten Schritt haben wir dann diskutiert, wozu es eigentlich Verlage und Lektoren gibt, wenn doch jeder Mensch seine Texte im Internet oder im Eigenverlag publizieren kann, wenn er oder sie das möchte. Wer braucht schon Lektoren? Darüber will ich jetzt diskutieren, und zwar mit Gästen. Markus Franja aus unserer Online-Redaktion ist da. Hallo.
Hallo.
Ralf Müller-Schmied, Redaktionsleiter von D-Radio Wissen.
Hi, Grit.
Und am anderen Ende der Telefonleitung Julie C., Juristin und Autorin.
Hallo.
Hallo, Frau C. Tag nach Brandenburg. Können Sie auf Ihren Lektor eigentlich verzichten?
Auf gar keinen Fall. Also für mich ist der Lektor ein ganz wichtiger Bestandteil der Entstehungsphase eines Buchs. Und es ist sogar so, dass ich da nicht nur mit einer Person, sondern mit einer ganzen Anzahl von Personen zusammenarbeite.
Sind das denn Verlagsmitarbeiter, die Sie da betreuen, sage ich jetzt mal?
Teils, teils. Also in meinem speziellen Fall ist es so, dass mich eigentlich seit Anfang meiner Veröffentlichungskarriere jemand betreut, der nicht beim Verlag fest angestellt ist, der aber sozusagen vom Verlag extra für mich herangezogen wird. Das ist ein ganz spezieller Luxus, weil ich mir sehr wünsche. Das ist Burkhard Spinn, selber auch Autor, mit dem arbeite ich jetzt schon seit 10 Jahren zusammen. Und dann kommt eben noch hinzu, dass auch Angestellte des Verlages, der Verleger selbst, seine Frau, dann noch extra beauftragte Korrektoren und auch noch andere Freunde von mir und mein Mann, also sozusagen eine ganze Herde von Personen, beugt sich über die Texte und gibt Senf dazu, bevor das dann irgendwann fertig ist.
Also ein ganzes Netzwerk. Also gestern hier bei uns in der Redaktion gab es so eine steile These von unserem Redaktionsleiter, der hat gesagt, Lektoren sind eigentlich so graue Herren, die Kreativität eher behindern als
Frauen. Grau habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die tragen alle Kordsackos und sorgen dafür, dass dann so Autorinnen wie Frau C. sich noch, genau, Tweetsackos gehen auch gut. Die
gibt's und Rollkragenpullover.
Genau, ja, wunderbar. Jetzt haben wir ihn ungefähr da, wo wir ihn haben wollen. Ich glaube halt, dass ich habe gar nichts gegen Lektoren. Ich weiß nur nicht, ob man sie zukünftig braucht. Und ich habe mich nur gefragt, dann auch mit den Kollegen hier zusammen, ob die Idee, an der Sie ja auch partizipieren, Frau C., so des Autors, der Autorin, die in einsamer Autorschaft das geniale Werk schreibt, ja, ob da die Lektoren nicht auch in diesen Mythos hineingehören und ob wir nicht merken, dass das so im Zeitalter von Wikipedia alles bröckelt. Ich erinnere mich daran, als Katrin Passig den Bachmann-Preis vor ein paar Jahren bekommen hat. Da wurde auch viel darüber gesprochen, inwieweit der Text, der zunächst überhaupt allen entgangen war als wichtiger Text, dann hat er einstimmig den Preis bekommen und hinterher stellt sich dann heraus, dass die zentrale Intelligenzagentur beziehungsweise die Netzwerke, in denen die Autorin unterwegs war, da auch Anteil am Entstehen des Textes hat. Und trotzdem brauchen wir irgendwie die Fiktion, da ist so im Adlerhorst einsam die Autorin, die was Geniales zustande bringt. Das finde ich, sagen wir mal, zumindest fragwürdig als zukünftiges Ideal. Das ist der Hintergrund, weswegen ich mich auch frage, warum wir die Kordsacko-Rolltragen-Pulloverträger noch brauchen.
Haben Sie denn schon negative Erfahrungen mit Lektoren gemacht? Ist Ihnen schon mal was diktiert worden oder was gestrichen worden, vielleicht aus Ihren Texten, was Sie nicht okay fanden?
Also es ist ja so, dass ganz traditionell, und das ist, soweit ich weiß, auch wirklich bei jedem Verlag und in jedem Lektorenverhältnis so, immer der Autor oder die Autorin das letzte Wort haben. Also uns wird nichts diktiert. Es wird natürlich auch viel gestrichen. Also das kann zu wirklich großen Eingriffen kommen, dass ein Lektor sagt, ein ganzes Kapitel raus, neu schreiben und so weiter. Und natürlich schluckt man erstmal, das macht ja auch viel Arbeit. Aber es kann einem nichts aufgezwungen werden, sondern es ist immer so, dass es sich um Vorschläge handelt und am Ende kann der Autor dann eben entscheiden, wie er es selbst am besten findet. Manchmal denkt man ein paar Tage drüber nach und stellt dann fest, okay, der hat vielleicht wirklich recht. Oder man sagt eben, nee, ich hänge da dran, ich möchte es doch lieber so machen, wie ursprünglich gedacht. Und also ich würde diese ganze Frage einfach nicht überdramatisieren, weil ich glaube, es gibt im Verhältnis zu Autoren und ihren Lektoren, egal ob das Freunde sind, andere Schriftsteller, Festangestellte, Lektoren von Verlagen, also wer auch immer es ist, es gibt da quasi schillernd alle Varianten von Zusammenarbeit. Ich kenne Autoren, die arbeiten wirklich fast alleine, ja. Also die lassen das kaum zu, dass da jemand was dran korrigiert. Und dann gibt es solche wie mich selbst, die eben wirklich von Anfang an schon sagen, das ist auch quasi eine Gemeinschaftsarbeit. Also klar schreibe ich den ersten Entwurf, aber danach bin ich auch angewiesen auf die Hilfe von anderen. Also ich glaube, da gibt es einfach alle Facetten.
Hat sich das bei Ihnen gewandelt? Jetzt sind Sie schon eine Autorin mit einem Namen, wo auch klar ist, dass da wahrscheinlich auch für den Verlag, dass Sie ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Wie war denn das bei Ihrem ersten Buch?
Das hat sich wirklich überhaupt nicht verändert. Und zwar deswegen, weil man sich wirklich verabschieden muss von der Idee, dass ein Lektorat ein Kampf zwischen Autor und Verlag ist, wo es quasi darum geht, wer am längeren Hebel sitzt. Also das ist einfach nicht so, jedenfalls nicht in meinem Fall. Sondern man vertritt ein gemeinsames Interesse. Und das gemeinsame Interesse ist, dass der Text so gut wie möglich werden soll. Jetzt ist natürlich die Frage, was so gut wie möglich heißt. Und die muss diskutiert werden. Und das ist genau Inhalt des Lektorats. Man versucht herauszufinden, was man eigentlich will. Und man ist eben immer der Autor. Und das hat sich überhaupt nicht verändert. Also ich arbeite im Wesentlichen nach wie vor mit denselben Personen und auch im ähnlichen Umfang. Also in meinem Fall wirklich, wie gesagt, sehr umfangreich. Das Gesamtlektorat dauert ein halbes Jahr und das ist wirklich ein langer Prozess mit viel Kontakt und immer wieder Revisionen und Neufassungen und Diskussionen.
Ist das jetzt gesponnen von mir oder müsste man dann nicht trotzdem ein Modell haben, wo dann letztendlich die Behauptung personaler Autorschaft, so alles, was Sie jetzt in den Deckeln lesen, ist von Juli C., so langsam wenigstens schrittweise aufgegeben wird zu so einem mehr Wikipedia-Style-Projekt, wo man sagt, also Burkhard Spinn hat da auch mitgemacht. Also ich meine, die Danksagungen am Anfang und Ende, die sind ja auch schon mittlerweile Standard, aber muss man nicht das öffnen? Ist diese Idee Autorschaft nicht irgendwie auch mit Wikipedia, mit Netzwerken an Grenzwert gekommen? Was meinen Sie?
Ich glaube, das war schon immer so. Also es gibt ja auch Co-Autorenschaften. Ich habe zum Beispiel ein Sachbuch ja mal mit einem Autorenkollegen, Ilija Trojanow, zusammengeschrieben. Und das haben wir wirklich in einer Art Wikipedia-Verfahren gemacht. Also es war eine Zwei-Mann-Wikipedia. Wir haben den Text von Anfang an geöffnet und gesagt, jeder darf auch am Text des anderen rumdrehen und neu schreiben. Und so ist das Buch dann zu zweit gewachsen. Bei klassischem literarischen Prozess, also wenn ich einen Roman schreibe, würde ich das zum Beispiel jetzt nicht dulden. Also die erste Fassung ist meine, die schreibe ich auch allein, da darf auch niemand reingucken, bis die fertig ist. Und auch danach halte ich sehr stark fest quasi an meiner letztverbindlichen Autorität. Also ich treffe die Entscheidung, das ist für mich wichtig, weil da steckt ein künstlerischer Trieb dahinter, der nur meiner ist. Aber dass da eben andere Gedanken und andere Menschen mit einfließen, das ist, glaube ich, wirklich immer schon so gewesen. Also das waren im 19. Jahrhundert oft die Ehefrauen, ja, die dann heimlich und still, ohne dass es jemand wusste, halbe Bücher von ihren berühmten Männern umgeschrieben oder neu geschrieben haben und es wurde nach außen nur nicht so kommuniziert. Also das hat, glaube ich, gar nichts mit Internet zu tun, sondern das ist ein ganz normaler Teil von künstlerischen Prozessen. Ich will es nicht juristisch aufrollen müssen.
Naja, aber also. Sie schreiben ja auch juristische Texte, unlängst auch promoviert zu einem juristischen Thema. Ist Ihnen denn da die Autorschaft weniger wichtig? Weil in der Wissenschaft ist klar, dass man da aus einer Community argumentiert, auch in Bezug auf das Urteil anderer. Jetzt kommen Sie mit so altbackenen Geschichten wie, ich lasse da niemanden reingucken, das ist ganz mein eigenes. Da muss dann sozusagen also Juli C. so als metaphysische Grundeinheit irgendwie noch anerkannt werden. Vielleicht kommen ja auch irgendwann mal Leser und sagen, wir wollen sowas gar nicht mehr. Wir glauben das gar nicht mehr, dass es sowas gibt.
Das würde ja bedeuten, Sie wollen quasi keine Romane mehr, weil, also.
Ja, warum nicht? Sagen wir das doch mal. Also, ja, warum nicht? Also,
Sie könnten ja auch sagen, wir wollen keine druckreifen Romane mehr, sondern mehr einen Roman, an dem wir alle mitschreiben wollen.
Das könnten Sie theoretisch sagen. Bisher tun Sie es aber nicht, sondern es gibt nach wie vor halt eine Menge Leute, die ganz klassisch Geschichten lesen wollen und die eigentlich auch, glaube ich, während sie lesen, gar nicht dauernd danach fragen, wie genau ist es eigentlich entstanden, sondern die lesende Geschichte als eine vom Autor unabhängige Einheit, als eine selbstständige Fiktion, also jedenfalls optimalerweise, das möchte man ja auch. Man will ja als Autor hinter seinem Text verschwinden und nicht quasi dem Leser ständig als Mensch oder auch als metaphysische Grundeinheit vor Augen stehen, sondern man möchte eigentlich, dass der Text quasi ein eigenständiges Leben entwickelt und das wird bislang von Lesern ja sehr gutiert und also dem Buch und dem Roman und den Geschichten wurde schon so oft ein Tod vorausgesagt. Es hieß, das Radio würde sie verdrängen, das Kino, das Fernsehen und sie haben überlebt, sie überleben seit 2000 Jahren, mehr sogar. Also ich habe dann relativ großes Vertrauen in das Bedürfnis der Menschen, Geschichten zu hören und erzählt zu bekommen und ob die von einer oder von 10 Personen geschrieben sind, ist, glaube ich, gar nicht so sehr die entscheidende Frage.
Ja, vielen Dank, Juli C. Also das fand ich jetzt sehr interessant zu hören, dass eine Autorin, die wirklich häufig gute Bücher schreibt, die ich auch sehr gerne lese, noch viel Wert legt auf
Lektoren. Und sie ist Lektoren. Romantikerin, das haben wir jetzt auch gelernt, Frau C.
Auf jeden Fall eine totale Romantikerin.
Wow.
Haben Sie auch noch einen Buchladen Ihres Vertrauens, wo Sie regelmäßig Ihre Schmöker kaufen?
Da, wo ich wohne, gibt's noch nicht mal einen Zigarettenautomaten, geschweige denn einen Buchladen. Das, wäre wirklich zu romantisch gedacht.
Ob wir Lektoren noch brauchen, das haben wir hier diskutiert. Juli C., Schriftstellerin, Ralf Müller-Schmied, Redaktionsleiter von D-Radio Wissen und Markus Franja, Online-Redakteur, waren zu Gast. Alle Informationen zum Tagesthema lesen und hören Sie auf unserer Seite, dradiowissen.de.